Fröhlich geben, Umgang mit Geld, das ist heute unser Thema. Wie hörst du das jetzt? Du kannst natürlich jetzt mit Argusohren, wenn es sowas gibt, hören, sagt er all das, was mir jetzt auch wichtig ist. Redet er genug über soziale Gerechtigkeit? Und. Also du kannst jetzt dein Raster auffahren und meine Predigt mit diesem Raster hören. Bist du frei für? Kannst du gerne machen. Und dann machst du mir hinterher bitte eine kleine schriftliche Liste und nächstes Mal mache ich es besser. Du kannst aber auch hören, so im Sinne, Herr, was willst du mir heute sagen? Gibst du mir irgendwie eine kreative Idee? Ja, das wäre ja auch. Oder willst du mich anrühren an einer Stelle meines Herzens, wo es um dieses Thema Geld geht? Fröhlich geben. Ich habe jetzt mal so recherchiert, wir reden so in Sonntagsgottesdiensten etwa alle 3 Jahre über Geld. So habe ich den Eindruck vom Predigen her. Ist jetzt ja nicht sehr oft. Also ab und zu gibt's ja noch andere, die mal eine Ansage machen. Oh, bitte, bitte, hilf uns und so. Aber so richtig predigtmäßig kommt das nicht ganz so oft vor. Das letzte Mal war am 10. Juni 2012. Und da war das Thema Jesus und unser Geld. Da gab's aber einen Vertipper im Programm und da stand Jesus und sein Geld. Und das fand ich also schon mal ganz gut, weil ich dachte, genau so ist es eigentlich. Ein witziger Fehler, aber irgendwie stimmt er auch. Fröhlich geben, Umgang mit Geld. Geld ist ja so ein Symbol, so ein Wechselwert für anderes. Geld kann Zeit bedeuten, Geld kann schöne Kleider bedeuten, Geld kann einen Wellnessurlaub bedeuten, Geld kann alles Mögliche bedeuten, ja, das neue Musikinstrument oder das neue Auto. Geld bedeutet Macht. Manchmal, wenn man mit Leuten zu tun hat, die ganz, ganz viel Geld haben, dann benimmt man sich ganz besonders höflich. Geld bedeutet Sicherheit. Geld bedeutet Möglichkeit, was man alles machen kann. Geld bedeutet Freiheit. Und aus all diesen Gründen lieben wir das Geld so sehr. Und jetzt ist das Thema aber fröhlich geben. Fröhlich, das gefällt mir ja noch, aber mit dem Geben, das ist schon mal wieder ein bisschen schwieriger. Jesus hat ja sehr viel über Geld und über Vermögen gesprochen. Wo dein Schatz ist, da ist dein Herz. Häuft euch nicht Schätze auf, die durch den Rost, die doch von Rost zerfressen werden. Er erzählt das, die Geschichte vom reichen Kornbauer, der sein Leben sorgfältig plant und sagt, oh, jetzt habe ich so viel Ertrag in diesem Jahr, da muss ich schnell nochmal eine neue Scheune bauen, damit das auch alles reinpasst. Und er macht sich ganz genau kundig über die Aktienkurse und weiß genau, wie es alles läuft. Und in der Nacht sagt Gott zu ihm, du Narr, heute Nacht wird man dein Leben von dir fordern. Was bleibt dann von all dem, was du angehäuft hast, eigentlich übrig? Es gibt diese Begegnung von Jesus mit diesem reichen jungen Mann, der sehr viel hatte, aber als an das Thema Geld ging, das dann wichtiger war als sein Wunsch, Jesus von ganzem Herzen nachzufolgen. Und dann gibt es diese ganz ermutigende Geschichte von der Witwe, die 2 Halbpfennige gibt und die mehr gibt als alle anderen in den Augen von Jesus, weil sie aus ihrem Mangel herausgibt und nicht aus ihrem Reichtum. So, wie hörst du, wenn du das Ganze, was ich jetzt sage, mit einem moralischen Vorzeichen hörst und denkst, ja, ich habe ja auch ein Problem und stimmt, ja, dann hörst du es auch wieder falsch. Lass dich einfach mal drauf ein und versuch nochmal herauszuspüren, was eigentlich Gott dir heute Morgen vielleicht an diesem Thema sagen möchte. Umgang mit Geld, wie kommen wir dahin, fröhlich zu geben? Die Orientierung, die wir brauchen für unser Leben, kommt immer wieder aus dem Wort Gottes, aus der Bibel. Und ich habe 4 Orientierungspunkte, die ich euch gerne sagen möchte, die mir wichtig geworden sind. Es gibt sicher auch noch 2, 3 andere in der Bibel. Der erste Orientierungspunkt ist fröhlich genießen. Also gerade dieser Psalm, obwohl das mit den Herden und den triefenden Weiden und den jubelnden Lämmern nicht so unsere Welt unbedingt ist, war doch ein Psalm, der von der Fülle sprach, von dem, was alles so, ja, wir geschenkt bekommen, wie Gott für uns sorgt. Und das ist die Grundlage für alles Nachdenken über Geld, dass wir aus dem Reichtum und der Versorgung Gottes leben und dass wir glauben und wissen, er ist der gute Hirte, der für uns sorgt, auch für uns, wenn wir mal das aus dem Auge verloren haben. Wir dürfen uns freuen, wir dürfen danken, Genießen ist gelebte Dankbarkeit, hat mal jemand gesagt. Und das finde ich auch toll. Wein, so sagt die Bibel, ist eine gute Gottesgabe. Wohlstand ist ein Segen Gottes. Wir dürfen genießen. Gott ist nicht knauserig. Paulus sprach auch, der Psalm sprach von dem Reichtum, den wir gerade Schönheit, Freude, Genuss in der Fülle seiner Schöpfung. Also wir dürfen auch mal was ausgeben für das, was nicht zweckmäßig ist im engen Sinne, sondern einfach schön ist. Also auch die Schwaben, Schotten und Preußen dürfen das mal hören. Ja, wir dürfen auch mal Geld ausgeben für etwas, was nicht unbedingt zweckmäßig ist. In einem der Punkte, die wir so als inneres Leitbild des Christustreff haben, manche kennen sie, vielleicht sagt ihr sie auch jeden Morgen auf, da heißt es zum Thema Kreativität und Feiern Folgendes: Ich lasse mein Leben von der Freude Gottes prägen. Ich suche einen Rhythmus von Arbeit und Ruhe, von Sendung und Sammlung. Ich lebe bewusst in der Gemeinde, nehme die Gottesdienste als Feste mit. Ich will die Gastfreundschaft Gottes in der Offenheit für und andere genießen und widerspiegeln. Also da ist auch ein bisschen davon darunter, dass wir auch genießen wollen, feiern wollen, uns freuen wollen, dass wir es uns schön machen wollen und auch anderen schön machen wollen. Genießen, ja. Also mein erster Punkt, fröhlich genießen, das ist in der Bibel auch ganz deutlich zu erkennen als Orientierung. Aber dieses Genießen eben in Grenzen, nicht maßlos, nicht so, dass andere darunter leiden müssen, nicht so, dass andere dann zu kurz kommen, weil wir es ihnen wegnehmen, was eigentlich ihnen auch zusteht. Fröhlich genießen. Gott gönnt uns unser Geld. Also die Botschaft heute Morgen ist nicht, Gott, kriegt man ja so manchmal so predigen, Gott will dein ganzes Geld oder so, ja, und oh, hat er so wenig oder wie auch immer, müssen wir dem, nein, Gott ist ein reicher Gott. Ihm gehören 1000 Kühe auf den Bergen Basans, wo immer das sein mag. Jedenfalls, die gehören ihm. Und er hat noch ein paar mehr. Und er hat auch noch, also Kamele, damit sind nicht wir gemeint. Also er hat eigentlich, er braucht unser Geld nicht. Ja, er gönnt es uns. Ist alles auch in seinem Reichtum. Und daraus kommt zweitens fröhlich gönnen. Du sollst nicht begehren, deines nächsten Haus und so weiter, alles was dein Nächster hat. Da sagt Martin Luther in der Auslegung zu diesem 9. Gebot, du sollst nicht begehren deines Nächsten Haus. Was ist das? Wir sollen Gott fürchten und lieben, dass wir unserem Nächsten nicht mit List nach seinem Erbe oder Hause trachten und mit einem Schein des Rechts an uns bringen, sondern dass wir ihm dasselbe zu behalten förderlich und dienlich sind. Also nicht nur, ich will das Gutes anderen nicht wegnehmen, sondern ich will das Gutes anderen schützen. Du sollst nicht begehren. Und dann kommt also dieses, was da noch genannt ist. Und die Rückseite, die Spiegelseite ist, dass man gönnen kann. Dass man sagt, ich kann das ertragen, dass ein anderer etwas hat. Ich darf mich mitfreuen. Ich darf mich fürfreuen. Das ist eine Freiheit und das ist ein Segen. Es ist das Einüben eines weiten Herzens, statt Neid und Missgunst, für Freude und Gunst, anderen etwas zu gönnen. Dieses Gönnen macht frei. Das ist auch bei dem Beispiel bei den Lohnarbeitern das Thema. Da sind ja welche, die arbeiten 11 Stunden, die anderen arbeiten nur 1 Stunde. Am Ende kriegen sie alle Lohn, den gleichen Lohn. Und da sagt der Weinbergbesitzer, ich habe das Recht zu geben. Und du darfst dich freuen an dem, was du hast, aber du darfst auch dem anderen gönnen, was er hat. Und wenn der für weniger Arbeit genauso viel kriegt wie du, was ist eigentlich das Problem, wenn du das kriegst, was dir zugesagt worden ist? Fröhlich gönnen, das ist das Zweite. Die Frage an uns, die Frage an mich, die Frage an dich ist, wo ist unser Herz so frei, dass wir gönnen können? Oder wo müssen wir vielleicht auch Buße tun? Wo muss ich Buße tun, wo ich vielleicht anderen etwas nicht gegönnt habe? Anerkennung, Ehre, Geld, eine bestimmte Position, wo ich dachte, das muss ich jetzt dem anderen irgendwie vielleicht streitig machen oder in Frage stellen. Also die Frage uns, wo kann ich fröhlich gönnen und wo habe ich das vielleicht nicht getan? Dieses fröhliche Gönnen, wo muss ich da Buße tun, wo darf ich da umkehren? Gönnen macht frei von Vergleichen. Ich gönne dir dein gutes Auto. Ich gönne dir dein Bankkonto. Ich gönne dir das, weil ich weiß, Gott geht mal seinen Weg mit mir und ich bin auch sein geliebtes Kind. Und mal eben unter uns, jeder von uns hat Lasten zu tragen. Auch die, wo wir denken, oh, denen geht es so gut und wenn es mir doch nur so ginge wie dem. Das ist überhaupt nicht der Fall. Jeder Mensch hat Lasten zu tragen. Jeder Mensch hat auch seine Probleme und hat seine Bürden und seine Sorgen, hat seine Versuchlichkeiten, hat all diese Dinge, die uns Menschen anhaften. Und jetzt einander nicht zu vergleichen, nicht einander fertig zu machen, nicht einander Missgunst, sondern Gunst entgegenzubringen. Ich glaube, das spiegelt den Charakter Gottes und da können wir alle lernen. Und dieses Gönnen ist ja auch ein Ausdruck dieses Vertrauens. Gott gibt mir genug. Es ist genug, auch für mich da, auch für den anderen. Es ist genug. Dritter Orientierungspunkt. Es war fröhlich genießen, fröhlich gönnen. Jetzt kommt fröhlich gewinnen. Du darfst zugewinnen. Du darfst auch das, was du hast, mehren. Du darfst deinen Garten schön machen. Ja, unser ist noch auf dem Weg dahin. Liegt aber nicht an Elke, sondern an mir. Genau. Du darfst gestalten, bebauen, bepflanzen, mehren. Seid fruchtbar, mehrt euch, bebaut die Erde. Ordnet sie, bewahrt sie. Ja, gestaltet sie. Fröhlich gewinnen, fröhlich gestalten. Auch das Wachstum ist gewollt. Manche sagen, Wachstum ist schädlich. Glaube ich nicht. Die Gestaltung der Welt, das Forschen, das Entwickeln, das Fürsorgen, für andere zu sorgen, für das Morgen mitzusorgen, all das ist auch okay. Für die Hausgenossen zu sorgen, mit den Händen zu arbeiten, um selbst etwas geben zu können. Paulus hat was gegen Schmarotzer, Menschen, die nur auf Kosten anderer leben wollen und das dann noch geistlich verbrämen. Er sagt, wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen. Aber damit meint er nicht die Kranken und die Alten und die Schwachen. Für die sollen wir sorgen. Aber wer dieses Prinzip dann auch missbraucht, so gab es manche, die kamen in den Gemeinden an und gaben sich besonders geistlich, aber haben letztlich dann gar nichts beigetragen. Sagt er, nein, damit helft ihr diesen Menschen auch nicht weiter, weil sie müssten heranwachsen. Und er sagt, nicht wer gestohlen hat, soll nicht mehr stehlen, sondern geben, dass er etwas hat, etwas arbeiten, damit er etwas hat, um anderen zu geben. Also dieses für andere Sorgen, Gestalten, Zugewinnen und das in der Freiheit, auch im Rahmen der Möglichkeiten, das dürfen wir auch tun. Die sich selbst nicht helfen können, die sollen wir tragen. Aber die etwas können und etwas beitragen können, sollen das auch tun. Was sei es, was es sei. Es gibt jeden, der etwas hat, um sich einzubringen. Es ist also Teil der Würde, dass wir gestalten, dass wir auch unser Leben gestalten, dass wir zugewinnen, dass wir aus unserem Leben etwas machen, dass wir uns nicht gehen lassen, dass wir nicht, wenn es uns irgendwo schlecht geht, die Schuld immer auf andere schieben. Das ist natürlich sehr leicht. Da sind wir alle gefährdet. Sondern dass wir sagen, was ist das, was Gott mir gegeben hat? Und was kann ich damit tun? Wie kann ich das einbringen? Wie kann ich stark werden in dem, was er mir gegeben hat? Und das betrifft dann eben auch das Thema Geld. Das ist ein Teil der Würde, so zu gestalten. Und damit kommen wir dann zum letzten gleich, nämlich dem fröhlichen Geben selbst. Dass wir nicht nur Opfer sind, sondern dass wir auch Gestalter sind. Dass wir nicht nur Empfänger sind, sondern dass wir Geber sind. Das braucht diese Umstellung des Herzens. Ich will nicht auf mich kommen, sondern ich kann gönnen, ich kann gestalten, ich kann etwas beitragen, ich kann etwas geben. Fröhlich geben. Wie ist das denn jetzt eigentlich? Wie viel musst du geben? Ja. Und an wen musst du eigentlich geben? Ja. Wie viel muss der andere mir geben? Oder uns? Und jetzt ist das große Geheimnis, es gibt im Neuen Testament keine Regel. Es gibt keine Regel. Du bist frei. Du brauchst auch gar nichts geben. Aber dann denk an meinen letzten Punkt. Genau. Im Alten Testament ist diese Zehntenregel. Im Islam gibt es in einer Rechtsschule die Regel des also ein Vierzigstel, das ist weniger als ein Zehntel. Ich bin bei Mathe nie gut, deswegen sage ich mir das dabei. Ja? Und da ist es ein Vierzigstel des beweglichen Besitzes. Also von deinem Haus musst du nichts abgeben, aber von deinem Kamel musst du ein Stück abschneiden, weil der sich bewegt. Ja, also das ist so. Im Alten Testament ist in Maleachi 3, da heißt es, prüft ob zum Volk Israel, prüft mich doch darin, dass wenn ihr den Zehnten gebt, ob ich nicht die Schleusen des Himmels öffnen werde und das Segen herabgeschüttet wird in Fülle. Müssen wir als Christen den Zehnten geben? Ich sage nein, wir müssen nicht. Dürfen wir den Zehnten geben? Ich sage ja, wir dürfen. Wohin dürfen wir den Zehnten geben? Wir dürfen auch nur ein Vierzigstel des beweglichen Gesetzes geben. Ja, die Kamele schlachten oder was auch immer. Du kannst auch viel mehr geben. Von Wesley wird berichtet, dass er seinen Dienst mit 5 Pfund oder 6, 7 Pfund, genau weiß ich nicht mehr, anfing und am Ende auch mit 5 oder 7 Pfund ins Grab stieg. Das war ja heute der Vers. Ne? Wir haben nichts mehr mitgebracht, wir werden auch wieder nichts mitnehmen. Ja, alles ist zwischendurch anvertraut. Zeit, Geld, Jobs, Kleidung, alles anvertraut. Alles ist zeitlich, alles ist temporär. Und ich würde sagen, wir sollen geben das, was wir geben können, für das Reich Gottes. Für andere. Das Reich Gottes, das denke ich nicht nur Gemeinde. Gemeinde ist auch wichtig, weil Gemeinde der Sammelort ist, der Punkt des Wachstums, der Punkt der Evangelisation, der Punkt der Gemeinschaft. Das ist wichtig. Wenn die Gemeinden aussterben und geschwächt sind, dann ist auch niemandem damit geholfen. Deswegen, wir müssen auch die Gemeinden stärken. Aber wir sollten da nicht aufhören, sondern weitergeben, den Armen, den Verfolgten, den Entrechteten, den Organisationen, die sich für sie einsetzen, den Missionswerken. Eine Grundregel, die ich mal so für mich genommen habe, ist vom Zehnten die Hälfte in die Gemeinde und die Hälfte in andere Werke. So meine Regel im Augenblick, was immer jetzt der Zehnte ist. Fröhlich geben. Wie gesagt, ich gebe dir jetzt keine Ermahnung und ich gebe dir jetzt auch keine Anweisung, das musst du so oder so machen. Sondern frag einfach mal Gott, und es ist immer auch mal gut, die Ehefrau zu fragen, ja, oder den Ehemann, steht ja auch in der Bibel, obwohl mit Rechte und Linke soll man nicht wissen, steht auch in der Bibel, also wie man das jetzt genau interpretiert, muss man dann nochmal drauf schauen. Auch der Christustreff braucht Geld, braucht auch, wenn das deine geistliche Heimat ist, finde ich, ist es auch richtig und angemessen, dass du dich engagierst durch Zeit, durch Gebet, aber auch durch Geld. Aber fröhlich. Wenn du es nicht willst, dann lass es sein. Ja, es bringt nichts. Fröhlich geben. Einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Und dass ihr das tut, deswegen sage ich es ja auch, wie gesagt, hört überhaupt nichts, was ich sage, irgendwie moralisch, sondern einfach nur mal als Gedankenanstoß. Wenn du gibst, wenn ich gebe, was tue ich denn dann? Ich drücke Vertrauen aus. Gott, du sorgst auch für mich, auch wenn ich diese 10 Euro jetzt aus der Hand gebe. Dass ich drücke Vertrauen aus und sage, Herr, das könnte ich zwar auch für mich benutzen, aber darauf verzichte ich jetzt. Ich drücke auch etwas von dem Charakter Gottes aus, der ja auch gibt, ohne zurückzuverlangen. Wenn ich jetzt gebe und das, wofür ich dachte, wird es nicht gebraucht, sondern für etwas anderes, okay. Gott gibt auch und gibt uns so viel und manchmal verwenden wir es auch in der falschen Weise. Was drücke ich aus, wenn ich gebe? Ich drücke Wertschätzung aus. Ich finde das wertvoll, dass das dort getan wird. Und ich drücke aus, ja, Anerkennung und so vieles. Also, ich komme zum Ende. Fröhlich geben. Ein Vers, der mich immer wieder bewegt in diesem ganzen Thema ist für mich der innerliche Zentralvers aus der Bibel, 2. Korinther 8, Vers 9. Da heißt es, 2. Korinther 8, Vers 9, ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, der, obwohl er reich ist, arm wurde um unsertwillen, damit wir durch seine Armut reich würden. Und das finde ich ganz irrer Vers, kann man viel drüber nachdenken. Er wurde arm, damit wir durch seine Armut reich werden. Und dieses Jesus-Prinzip, das wünsche ich mir für uns. Fröhlich geben. Euer Vater im Himmel weiß, was ihr braucht, bevor ihr ihn bittet, sagt Jesus in der Bergpredigt. Und er sagt auch, trachtet zuerst nach der neuen Wirklichkeit, nach dem Reich Gottes, dann wird euch das andere dazugegeben. Welche Einsicht, welchen Entschluss nimmst du heute Morgen mit? Während gleich die Band nach vorne kommt, kannst du dir das nochmal ganz kurz denken oder nachher im Gespräch an Tischen sagen, was ist das denn jetzt, was ich mitnehme? Und welche Schritte willst du tun, um ein fröhlicher Geber zu werden? Herr, wir danken dir, dass wir aus deiner Güte leben, aus dem Reichtum deiner Gnade. Danke dir, dass du uns versorgst. Du erlaubst uns, fröhlich zu genießen. Du hilfst uns, fröhlich zu gestalten. Du machst unser Herz frei, dass wir fröhlich gönnen können. Und du machst uns dann auch fähig, fröhlich zu geben. Hilf uns dazu. Amen.